Lukas, ich muss dir was beichten.
Ja.
Du hast ja gedacht in der letzten Folge, dass du mit Ilja gesprochen hast, ne?
Ja.
Ja, ihr werdet es merken, denn mir ist nicht der Martin zugeschaltet.
Genau. Ilja, live aus dem Küchenstudio.
Ich muss sagen, ich habe an so einer neuen Technologie gearbeitet. Ich kann mittlerweile synthetische Haut herstellen. Und ich habe da eine Maske von Ilja Schild. Ich war das die ganze Zeit.
Das ist ja wirklich absurd. Der maskenwechselnde Martin.
Da habe ich dich dran gekriegt, ne?
Der maskierte Martin.
Hast du nicht mitbekommen?
Habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte wirklich, der Ilja hat die letzte Folge moderiert. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr die gleichen seid, dass man sich bei euch drauf verlassen kann, dass ihr wirklich auch die seid, die ihr vorgibt zu sein.
Das ist immer.
Schön, dass ihr das Filmmagazin wieder anhört oder anschaut, je nachdem, wo ihr das hier wahrnehmt, im Podcatcher oder auf YouTube. Wir sind offenbar wie immer Lukas und Martin und wir sprechen über Filme und Serien.
Korrekt, korrekt.
Und alles, was mit Bewegtbild zu tun hat. Auch heute wieder Bewegtbild. Kinofilm diesmal, einen etwas älteren Kinofilm, nachdem wir in der vergangenen Folge über eine Doku, eine sehr aktuelle Doku zum Start der EM, beziehungsweise mal einen Rückblick auf die vorige Fußball-EM geschaut haben. Es ging um den Sturm auf das Wembley-Stadion, The Final auf Netflix. Soll es heute mal wieder um was Cineastisches gehen.
Hab ich diesmal vorgeschlagen. Das letzte war dann Lost Highway. Das hattest du mitgebracht, Lukas. Deswegen wollte ich da ein bisschen was leicht Bekömmlicheres nehmen, nachdem das eher schwere Kost war, wo man so ein bisschen in die dritte, vierte Schicht sich vorkämpfen musste, damit man so ein bisschen Sinn auch findet und auch Freude. Aber das hat ja auch bei einigen, zumindest haben wir auch in Kommentaren ja auch gesehen, dass es ja auch einigen gefällt. Deswegen, das ist ja auch vollkommen okay. Deswegen könnt ihr uns auch, wie man sieht, ne, ihr könnt uns auch sehr gerne schreiben. Das heißt, wenn ihr selber Ideen habt, was muss man auch schauen können, was irgendein Kult-Hit ist, den wir vergessen haben oder der zu Unrecht vergessen ist oder der vielleicht auch zu Recht vergessen ist. Auch das ist immer eine sehr spannende Perspektive. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, könnt ihr gerne auf YouTube kommentieren oder halt auch gerne auf unserer Webseite filmmagazin.org. Da gibt es dann auch Kommentarmöglichkeiten, als auch natürlich die verschiedenen Social-Media-Kanäle, besonders Instagram ist da euch ans Herz zu legen, falls ihr uns da irgendwie erreichen wollt. Aber ich wollte dann schon, wie gesagt, halt ein bisschen was leicht Bekümmerliches geben, weil ich hatte wieder mal so ein bisschen Lust gehabt, so ein bisschen in eine filmhistorische Richtung zu gehen, hatte mir das schon vor ein, zwei Wochen hatte ich mir den Film angeschaut, weil ich da ein bisschen so einen Regisseur ein bisschen im Hinterkopf hatte und da hatte ich noch nicht seine gesamte Filmografie mir angeschaut, deswegen wollte ich da mal das ein bisschen vervollständigen und deswegen bin ich dann in den 1990er Jahren angekommen, nämlich genau auch im Jahr 1990, da ist nämlich der Film Darkman erschienen. Mit Liam Neeson in der Hauptrolle, inszeniert von Sam Raimi, auf den kommen wir sicherlich etwas stärker dann im Filmmagazin ein. Wir können ja erstmal ganz grob erzählen, worum es geht, wie wir das so immer machen, kurz die Handlung. Die lässt sich zum Glück auch relativ kurz zusammenfassen, weil wie auch schon im Intro erzählt wurde, es geht ein bisschen um Gesichter, um Haut, um synthetische Haut. Und das ist nämlich sozusagen die Aufgabe des Hauptcharakters von Darkman. Das ist der gute Peyton Westlake. Er ist ein Wissenschaftler, ein sehr ehrgeiziger Wissenschaftler, der synthetische Haut herstellen will, um halt Brandopfern zu helfen. Aber er schafft es noch nicht so ganz. Er steht so kurz vor einem Durchbruch. Es ist immer so, dass so die Haut, die er herstellt, die man sich auch überziehen kann, auch über Gesichter oder über Hände, die hält immer nur 99 Minuten und danach löst es sich quasi auf wie so Klebstoff oder Glibber oder wie Käse in der Sonne, löst es sich langsam auf. Er ist aber so kurz vor dem Durchbruch, hat man das Gefühl, aber dann Tragik kommt. Seine Frau ist Anwältin und die entdeckt wohl etwas, was sie hätte nicht entdecken sollen.
Seine Freundin,
sie ist kurz davor zu heiraten, nur das war eigentlich geplant, dass sie heiraten sollten. Aber dann aufgrund dieser Entdeckung, was seine Freundin da entdeckt hat, wird dann sein Labor komplett zerstört und auch Westlake wird quasi fast vollständig auch zerstört. Sein gesamter Körper ist sehr stark verbrannt und er wird dann auch für tot erklärt, aber er überlebt dann doch, weil er irgendwie aufgegabelt wird von irgendeinem obskuren auch Wissenschaftsteam, die ihn so ein bisschen behandeln können, ihn so ein bisschen zumindest das Leben retten können. Ihn aber, weil er aufgrund dieser starken Verbrennungen hat, wird ihm dann auch irgendeine Prozedur unterzogen, dass er keinen Schmerz mehr spürt. Das heißt, seine irgendwie durch irgendeine Lobotomie-Einsatz ist auch nicht immer ganz ethisch, glaube ich, korrekt gewesen, was da passiert ist. Werden ihm sozusagen das Schmerzgefühl entfernt. oder die Synapsen sozusagen so entfernt, dass er keinen Schmerz mehr empfindet. Und dadurch lernen wir dann im Film, hat er eben auch eine besondere Kraft erlangt. Dadurch, dass er keinen Schmerz mehr spürt, ist er sozusagen in der Lage, sehr, sehr viel Kraft aufzuwenden. Und er befreit sich dann aus seiner Gefangenschaft und ist er quasi als verunstalteter Rächer. Er sucht er dann nach den Tätern, die da quasi sein Labor und ihn selber verunstaltet haben. Und er wird dann quasi zu einem noch düsteren Batman, könnte man quasi sagen. Deswegen auch der Titel Darkman, der dann sozusagen so ein bisschen auch als Mr. Jekyll, Mr. Hyde, der immer wieder auch so Episoden hat, wo er quasi kurzzeitig sich vergisst, wo quasi nur noch die Wut in ihm regiert und er dann sozusagen nach den Tätern sucht. So lässt sich, glaube ich, der Film ganz grob zusammenfassen.
Und vom Gefühl her könnte man sich es vielleicht auch so ein bisschen so erklären wie: Sam Raimi hat Batman gesehen und wollte dann einen eigenen Batman machen und das ist seine Version, weil er, weiß nicht, den richtigen Batman nicht machen durfte oder so.
Ja, tatsächlich, so ist es auch. Also er wollte tatsächlich eine Batman-Verfilmung machen und auch The Shadows, das ist auch so ein eher unbekannter Comic-Held, wollte er gerne auch mal umsetzen, hat aber damals noch zu diesem Zeitpunkt, hat er noch nicht über das Standing verfügt, was er später bekommen sollte. Dann haben halt alle Rechte nahe gesagt, nö, machst du nicht. Und dann hat der Sam gesagt, gut, dann mache ich halt meinen eigenen Superhelden, wo auch ein bisschen Phantom der Oper ist ja auch so ein bisschen in dem Stoff mit drin, wo er das alles ein bisschen vermengt und auch so seine Liebe zu Horrorfilmen, die natürlich auch sehr, sehr deutlich wird, auch so diese Universal-Horrorfilme, also die Mumie, der Unsichtbare, ist ja auch so ein bisschen Einfluss mit drin gehabt und daraus ist dann aus all diesen Einflüssen ist dann letztendlich Darkman entstanden, wo er dann seinen eigenen Superheldenfilm machen konnte und das ist dann halt auch der erste Film von Sam Raimi, den er halt unter Studioleitung mehr oder weniger gemacht hat, weil davor hatte er ja vor allen Dingen Evil Dead gemacht, Evil Dead 1 und Evil Dead 2, die sozusagen noch so größtenteils eigenfinanziert war und die halt noch so mit, wo er mit Filmverleihern zusammengearbeitet hat, die jetzt nicht zu den großen gehört haben, zu den Big Five damals noch waren es, glaube ich, die großen fünf. Und dann in 1990 hat er dann halt Darkman umgesetzt bekommen, dann unter Universal, also wirklich einen großen Geldgeber. Das war sozusagen seine erste große Hollywood-Studio-Produktion. Ja.
Also sie haben ihm zwar Batman nicht zugetraut, aber sie haben ihm auf jeden Fall ein paar Millionen für einen Film zugetraut, das muss man mal so sagen. Und er hat daraus einen Film gemacht, der auf unterschiedliche Arten, würde ich sagen, sehr interessant ist. Er hat da auch versucht, mit unterschiedlichen auch erzählerischen Gestaltungsmitteln zu spielen. Ne? Er hat ja nicht nur diesen Typen, diesen Anti-Helden gebaut, sondern er hat auch mehrere unterschiedliche Bösewichte reingebaut, ne? So diesen großen Brain, der sich da so ein bisschen wie bei Robocop eine eigene Stadt bauen will und dafür über Leichen geht. Der ist aber nur, schwebt aber erst nochmal so über allem drüber und macht sich auch so ein bisschen dann an seine Freundin ran, die aber zu dem Zeitpunkt denkt natürlich, dass Liam Neeson gestorben ist. Dann gibt's aber auch diesen typischen Mafia-Boss, der irgendwie so einen Hang dafür hat, seinen Feinden, die er besiegt, die Finger abzuschneiden und die zu sammeln. Dann noch so ein paar Untergebene. Also er macht ein paar spannende Experimente in dem Film, würde ich sagen. Auch visuell dann, ne? Wenn man sich so ein paar Übergänge anguckt. es ist alles sehr, und das ist vielleicht so ein Wort, also es ist so ein Wort, dass ich das gut passt, glaube ich, goofy. Würde ich den Film nennen. Ja. Der ist wirklich sehr wild. Ja. Weird. Experimentell. Fast schon. Aber ohne dass er dabei, sag ich mal, einen klaren roten Faden verliert. Ne? Das ist er schon. Also er ist schon stringent, ist jetzt kein Arthouse-Film, sondern es ist schon ein Actionfilm auch.
Absolut, eigentlich ein relativ klassischer Action-Hollywood-Film, der aber halt diese besonderen Touch hat, diese Goofiness, wie du schon besprochen hast, ist die absolute Spezialität von Sam Raimi, der eine ganz, ganz eigene Bildsprache hat, was sowas angeht. Und wenn er quasi entfesselt werden darf und das sowas machen darf, dann sieht das nämlich genau so aus. Ich finde das immer auch sehr, sehr super spannend zu sehen, was der immer wieder da reinbringt. Und gerade was er in Evil Dead hat für eine Bildsprache entwickelt hat, da ist ja auch eine Goofiness, eine wahnsinnige Goofiness drin. Und er hat das eins mit dem Horror Film halt kombiniert, diese wirklich Comedy-Horror, was ja durch eine ganz schwierige Gratwanderung ist, dass es irgendwie noch gruselig ist, aber irgendwie auch lustig und auch irgendwie goofy wirkt, auch irgendwie so Slapstick-mäßig, aber irgendwie auch total aufregend, also wirklich so eine Achterbahnfahrt kann man das wirklich beschreiben, wo er arbeitet ganz, ganz stark mit Reißzooms, wo dann irgendwie innerhalb von wenigen Sekunden irgendwie gerade auf die Augen, die Hände gezoomt wird, durch ganz, ganz viele wilde Schnitte, durch Kamerabewegungen, die sehr ungewöhnlich wirken, dadurch, dass die Action oder halt auch gewisse Charakterentwicklungsmomente dadurch nochmal sehr aufgewertet werden, aber es hat so ein bisschen, wie du schon sagst, Goofiness an sich, hat auch eine sehr starke Comic- Ästhetik. Das merkt man halt auch, dass Sam Raimi immer auch ein riesen Comic-Fan war und halt schon auch ganz, ganz lange Comic-Verfilmung machen wollte, was er glücklicherweise ja auch später machen durfte mit den Spider-Man-Filmen, die dann seine bekanntesten Filme geworden sind, die dann auch teilweise, da merkt man dann auch, ne, das musste er immer auch teilweise ablegen. Der hat das in Spider-Man, ist es dann nur in einigen Action-Szenen sind dann auch diese krassen Kamerafahrten und Reißzooms mit dabei. Das ist dann immer auch wieder im Laufe seiner Karriere was stärker, mal weniger, aber in Darkman ist es noch super, super deutlich, woher er eigentlich kommt und was so sein Brot und seine Butter ist quasi. Aber für mich hat das wahnsinnig gut funktioniert, weil ich mag auch diese Art und Weise, das überrascht auch keinen, der schon mal das Filmmagazin länger verfolgt, weil ich gerade Spider-Man 2 für einen, wenn nicht die beste Comic-Verfilmung halte und deswegen gerade diese Art und Weise von Sam Raimi sehr, sehr liebe, weil das halt absolut außergewöhnlich ist, weil es gibt, du erkennst einen Sam Raimi-Film, wenn er das so machen darf, erkennst du sofort an dieser Art und Weise, wie er das inszeniert. Das ist halt alleine in dieser, können wir uns ja vielleicht eine Szene rausnehmen, die ich dann auch sehr interessant fand, am Anfang, wo er dann halt quasi zu Darkman wird, ist dann zum einen, wie er quasi in seinem Labor überfallen wird, wie das dargestellt ist, weil das ist gleichzeitig irgendwie goofy, weil es gibt dann auch ein Bad voller blubbernder Säure, irgendwie was auch immer die dort macht. Ja. Aber Klassiker, ne? Das ist auch so der Joker, der irgendwie auch in so eine Chemiebad fällt. Hier ist es halt auch so ein Säurebad, was da irgendwie vor sich rumblubbert, wo er halt man dann ganz halt weiß, okay, er wird irgendwie reinfallen. Das wird auf jeden Fall passieren. Und Sam Raimi zögert es die ganze Zeit hinaus. Die Ganoven sind schon auf dem Weg, haben ihn schon im Schlepptau und wollen da reinschmeißen. Das wird doch mal kurz verzögert. Dann wollen sie doch noch reinschmeißen. Er hält sich so irgendwie an irgendwelchen Elektrostangen fest. Dann fangen auf einmal diese Elektrostangen an zu explodieren und seine Hände verkohlen. Und das sieht halt wirklich aus wie in einem Cartoon auch fast. Das könnte man quasi, glaube ich, auch fast so 1:1 so umsetzen. Ja. Aber es hat auch eine totale Körperlichkeit und es tut auch irgendwo weh, sich dem anzuschauen, wie er da verunstaltet wird und dann letztendlich dann doch noch auch in dieses Säurebad natürlich fällt. Deswegen ist es gleichzeitig irgendwie lustig anzusehen, aber irgendwie tut es auch weh in dem Moment. Und natürlich auch da Liam Neeson das auch sehr gut darstellt und sich dem sehr gut anpasst, dieser Bildästhetik, weil er ist irgendwie der Good Guy, der halt unbedingt diesen wissenschaftlichen Durchbruch haben will und dann halt durch dieses Ereignis sich radikalisiert, könnte man fast sagen. Und das überträgt halt sich durch diese Bildsprache sich sehr, sehr gut, finde ich.
Das stimmt. Und das hat er auch in mehreren Szenen. Dann gibt es ja auch noch so eine Szene, wo zum Beispiel er einen von den kleineren Bossen, also als er dann schon böse geworden ist und dann sozusagen sein Fable fürs Töten entdeckt, könnte man fast schon sagen, wo er den dann von unten aus dem Gullideckel hoch auf die Straße hält und dann kommen da immer Autos vorbei und so. Das sieht total interessant aus. Man muss sich drauf einlassen, auf diese Goofiness. Ne? Man darf jetzt nicht erwarten, dass man da irgendwie einen stringenten, ernsthaften Actionfilm, wo auch alles immer plausibel sein muss, also auch so wissenschaftlich. Ne? Auf der einen Seite pochen sie auf die Wissenschaft, auf der anderen Seite ist auch Physik scheißegal. Auch so, also man darf da glaube ich nicht erwarten, dass man da alle Fragen geklärt bekommt. Ne? Auch dass die visuellen Effekte geleckt sind oder so. Ne? Da ist viel Experiment mit drin, glaube ich, in den visuellen Effekten. Und manchmal geht es auch richtig gut auf, ne? Zum Beispiel bei diesen Transitions, die er gerne macht zwischen größeren Szenenblöcken. Die gehen manchmal, funktionieren manchmal nicht. Ne? Zum Beispiel, wo sein Labor-Home explodiert und er fliegt dann da oben raus. Es sieht käsig aus, das passt aber auch noch in diese Goofiness rein irgendwie. Aber dann manchmal, wenn so ein Schwenk ist und plötzlich bist du in einer anderen Szene drin und es löst sich ineinander auf, die Bilder, dann sieht das toll aus, ne? Oder auch so die Transition, wo von seiner Freundin, die wilderweise vor dem explodierenden Gebäude steht und ihr nichts passiert, geschenkt, wo die dann überblendet wird zur Beerdigung im Prinzip. Natürlich ist das eine Blende so, ne? Das sieht auch nicht so aus, wie man es heute mit dem Computer machen könnte, aber es sieht gut aus und du weißt genau, was er damit sagen will. So, das ist eine spannende Idee. Also es ist wirklich, man sieht da viele Experimente und danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Also mir waren auch manchmal die Action-Szenen zu lang am Ende. Auch diese Hubschrauber, Hubschrauberkampf
am Ende. Ganz am Ende, die ist auch wirklich zu lang und die ist unnötig fast schon. Ja,
und das ist aber so ein klassischer Action-Ding aus den 80ern. Wer so Airwolf kennt und wer Knight Rider kennt und wer diese Art von, die Chuck Norris-Geschichten und so, ne? So hat man halt damals, da konnte man über L.A. wahrscheinlich mit zwei Hubschraubern fliegen und sich nahe kommen, was weiß ich. Und dann hat man das halt da auch gemacht. Das ist ein bisschen lang und aus der Zeit gefallen. Aber ich habe am Ende das Gefühl gehabt, das ist wirklich ein absoluter Prototyp für seine drei Spider-Man-Filme. Natürlich, ne, das Offensichtliche, der Wissenschaftler und so weiter, das ist Doc Ock so, aber auch andere Sachen, ne, andere Szenen und Motive, die kommen in 1 bis 3 irgendwie vor. Also es ist wirklich, also auf mich ist, war es wirklich wie so, das hatte ich dir ja schon, als ich den Film angefangen habe, geschrieben, jetzt gucke ich mir ja gleich Spider-Man 2 an.
Ist sofort aufgefallen, ja. Ich konnte es nicht verstecken.
Nee, aber so insgesamt wirkt es wirklich wie ein Prototyp für diese drei Filme. Also er hat da ganz viel rausgenommen und dann wiederverwendet, würde ich fast sagen.
Ja, ja, so ist es dann, glaube ich, auch völlig normal, dass ich auch Filme mache. Die haben halt das Ziel und wiederholen sich auch natürlich gerne oder zitieren sich auch selber. Ja, das merkt man irgendwie auch halt. Doc Ock ist für mich so auch der Bösewicht aus Spider-Man 2, ist so quasi Darkman so ein bisschen, auch wie er ihn inszeniert. Auch weil er dann der Darkman dann so quasi ein neues Labor dann aufmacht, sozusagen aus den Ruinen seines alten. Und das sieht quasi fast 1:1 so aus wie das zweite Labor, was Doc Ock sich macht, aus den Ruinen seines ersten Labors. Und wie er dann halt auch mit sich selber kämpft, weil er natürlich Dämonen in sich hat und mit sich auch selber redet. Er hat da quasi eine Katze, die er da in seinem zweiten Labor hat, wo er sich redet. Und bei Doc Ock sind es halt seine Arme, mit denen er redet. Aber das ist so ein Motiv, wo dieser Bösewicht über sich selber redet und seine eigenen Motivationen und sein eigenes Sein so ein bisschen hinterfragt. Das ist so 1:1 so ein Motiv, was da wieder reinkommt. Ich muss auch sagen, diese Vergleiche damit mit Spider-Man kam da auch sofort mit auf. Und da kann man wirklich sagen, so eine Art Testlauf, glaube ich, wirklich gewesen. Und wahrscheinlich auch nicht nur für Sam Raimi selbst, sondern eben auch für die Studios, die gesagt haben, okay, wir haben hier einem sehr experimentellen Filmemacher viel Geld gegeben. Und es hat funktioniert, größtenteils. So, wir sind damit einverstanden. Und dann hat es eben dazu geführt, dass dann irgendwann auch ein Sony gesagt hat, hier, okay, sind über 100 Millionen dann für einen Spider-Man. Und die haben wahrscheinlich auch gesagt, ja, okay, du hast da diesen sehr treffendes Ziel. Du hast diese Comic-Ästhetik, die ja auch immer wieder durchkommt. Da gibt es auch so einen coolen Shot am Ende des Films, wo der Bösewicht quasi auf so einer Baustelle liegt und der quasi dann seinen großen Plan offenbart und die Kamera zoomt dann so ein bisschen hinter ihn und dann sieht man erst nur den Bösewicht im Fokus und dann sieht man aber die Kamera so eingestellt, dass man auch auf seine Gebäude auf einmal im Hintergrund auch sieht und eine ganz coole Kamerafahrt ist, wo dann auf einmal sein Schaffen auf einmal zu sehen ist, was dieser Bösewicht eigentlich vorhat. Er will halt die Teile der Stadt kontrollieren, dann will da so ein riesen Campus quasi eröffnen mit allen Gebäuden, die gehören. Allein diese Kameraeinstellung, wenn du ihn im Profil hast und dann halt diese Gebäude, das kannst du 1:1 auch so in einem Comic darstellen. Und das finde ich, das ist auch noch so eine Zeit gewesen, dann in den 90ern und Anfang 2000er, wo das halt noch möglich war, glaube ich. Heute wäre das gar nicht mehr so leicht gewesen, wo du halt so einen Filmemacher hast, der so eine starke Bildsprache hat, der halt eben auch Ecken und Kanten hat, wo man auch sagt, ne, wenn Leute sich einen Film anschauen und sagen, irgendwie, das ist mir zu komisch, ich habe da gar keinen Zugang, auch das könnte ich vollkommen verstehen. Deswegen wären wahrscheinlich heutige Warners und Disneys und auch Sonys, könnte ich mir vorstellen, die werden halt nicht mehr so schnell, hier sind 300 Millionen oder 200 Millionen, Herr Raimi, und mach mal bitte so einen Film in dieser Art und Weise mit so einer Bildsprache. Ich glaube, das war halt auch noch so eine Zeitepoche, wo das halbwegs noch möglich war in den 90ern und 2000ern, wo man eben noch solchen Filmemachern das Vertrauen ein Stück weit gegeben hat. Die waren natürlich trotzdem unter einer großen Kontrolle von Produzenten, aber es war eben stückweise doch noch möglich. Das hat ja auch mal Martin Scorsese auch mal beschrieben, was er mit heutigen Marvel-Filmen halt Probleme hat, weil er auch gesagt hat, früher war es eben noch so, da gab es ja eben auch diese Märzseite und diese Studios mit dem vielen Geld und die standen halt in Konkurrenz mit den Filmemachern, die meist natürlich eine künstlerische Vision hatten und irgendwie, aber in dieser Reibung ist was entstanden und da ist auch viel Gutes entstanden, natürlich auch viel Schlechtes, aber auch teilweise Gutes, und da ist für mich so dieses Darkman und dann auch die Spider-Man-Filme ein gutes Beispiel dafür, dass halt ein Filmemacher mit einer starken Bildsprache das Vertrauen bekommen hat von Filmstudios, auch sowas umzusetzen, ne? Das hat, wie gesagt, auch in dem Film nicht gut funktioniert, da fand ich irgendwie auch das Finale im Hubschrauber im Tageslicht vor allen Dingen halt aus, was nochmal doppelt komisch aussieht, weil ich finde gerade die Figur Darkman, der heißt schon so, und am Anfang des Films wird auch so eingeführt, die Dunkelheit, was versteckt sich in der Dunkelheit, und auch diese künstliche Haut, die dort hergestellt wird, die funktioniert ja besonders gut irgendwie mit Licht und Schatten und so. Warum lässt man den Film nicht gesamt in der Dunkelheit spielen oder gerade diesen Darkman in der Dunkelheit spielen, dass er quasi wirklich wie ein Batman, der in den Schatten agiert? Warum macht man dann so eine Actionsequenz irgendwie am Tag? Hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben.
Wer weiß, was da, dann haben sie so viel Geld dafür ausgegeben und dann mussten sie die auch ausdehnen. Ja. Wer weiß. Aber sie haben ja offenbar immer dann auch, also es gab ja, ist er nicht auch bei Doctor Strange, bei dem zweiten jetzt, sollte er da, war er nicht am Anfang Regisseur und
ist nee, dann. Er ist dann der, sollte erst ein anderer machen und Sam Raimi ist dann eingesprungen.
Er ist derjenige, der eingesprungen
deswegen,
ist, ja.
Deswegen, bei Doctor Strange 2, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen im Filmmagazin, die merkt man natürlich auch total an, dass es auf einmal ein Sam Raimi-Film ist, an gewissen Stellen.
Er zitiert sich da auch wieder selbst.
Er zählt sich da wieder selbst. aber dann gibt es auch wieder ganz viele Momente, wo er halt verschwindet unter der Marvel-Stimme. Deswegen da merkt man halt irgendwie, wie stark der Marvel geworden ist als Produzentenstimme, die dort eingreifen. Aber du hast immer wieder bei Doctor Strange 2 auch die Momente, wo du auch Darkman auf einmal wieder siehst.
Ja.
Deswegen ist der Film auch ein bisschen spannender als manche andere Marvel-Filme. Aber eben auch kein kompletter Raimi-Film, muss man leider sagen, was das angeht.
Nein. Ich habe, also so schauspielerisch fand ich ein paar Sachen echt interessant, ne? Also du hast natürlich Liam Neeson in seinem ersten großen Lead-Act.
Aber das war sogar der erste Lead-Act?
Ich glaube, das war der erste, wo er wirklich die absolute Hauptrolle gespielt hat. Vorher, wir haben ihn ja auch schon mal, wir hatten letztens mal über Excalibur gesprochen.
Genau, da hast du gesagt.
Ja. Da war er nur so ein Ritter hier an der Seite irgendwo.
Ja.
Er hat, glaube ich, auch in Miami Vice mitgespielt, aber auch, also in der Fernsehserie, aber auch nur. Und es müsste eigentlich sein erster großer Hollywood-Lead-Action-Dingsbums gewesen sein. Und es gibt ja jetzt auch kaum jemanden, der wahrscheinlich so einen Track-Record of Action-Filmen hat wie Liam.
Mittlerweile.
Natürlich auch andere, muss man sagen. Er ist ja bekannt für ganz vieles. Für sein Mitwirken bei Star Wars. Er ist natürlich auch bekannt für Schindlers Liste. Also auch einer der größten Schauspieler oder, sag ich mal, produktivsten Schauspieler, die Hollywood zu bieten hat. Und ich glaube, bei ihm hat man da auch schon gesehen, dass er viel drauf hat. Ne? Ich glaube auch, dass diese exzessive Maske natürlich, das ist, glaube ich, für einmal den ersten großen Film, ist das natürlich auch super anstrengend, wenn du da erstmal 12 Stunden Maske irgendwie hast, bevor du da dann ans Set kommst und dann sollst du da noch Performance abliefern. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die er sich da gestellt hat. Auch eine Entdeckung für mich tatsächlich war der den Robert Durant spielt, diesen kleinen Bösewicht, sag ich mal, Larry Drake, ist auch schon gestorbener Schauspieler, der bei uns gar nicht so richtig bekannt ist, der nur in ein paar Filmen mitgespielt hat, ansonsten glaube ich eine große Rolle in L.A. Law. Das ist eine Anwaltsserie aus den USA, 80er, 90er. Die habe ich bei uns ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Oder habe ich nie geschaut. Aber der hat auch so ein Gesicht, das man nicht vergisst. Ne? Der war ist auch so ein bisschen nicht so geleckt. Der hatte die Frisur furchtbar.
Absolut hässlich, ja. Aber erinnerungswürdig.
Ja, und aber genau, erinnerungswürdig einfach. Und das würde ich mal auch heute in Frage stellen, wenn du dich mal so umguckst, wer heute so Nebenrollen bekommt, ne, und so. Weiß ich nicht, in großen Produktionen, ne, wird man da, gibt's da noch so viel Varianz, ne? Sind da noch normale Leute, die da spielen.
Die auch so ein bisschen halt ein verqueres Gesicht haben, weißt du, so ein, die halt nicht ganz perfekt abgeleckt sind, so, sondern wirklich so,
ja,
so dreckig aussehen.
Einfach total, und er hat total gut in diese Rolle reingepasst, auch wenn die Rolle natürlich nur ein Abziehbild ist, ne? Da ist ja nicht, das ist ja keine, weiß ich nicht, kein Charakter, das ist halt eine Figur. So. Genauso wie übrigens, und da muss ich auch sagen, nochmal kritisch, Sam Raimi hat das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, oder nie so richtig auf die Kette gekriegt, auch bei Spider-Man nicht Frauenrollen zu schreiben.
Ja, das ist richtig.
Die Freundin von Peyton, Julie, Frances wird ja McDormand. Gespielt von, genau, die man auch kennt, die auch eine tolle Schauspielerin ist, die aber in dieser Rolle nicht so richtig aufgeht. Also ich glaube, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, sie ist wohl für diese Rolle gecastet worden, weil die beiden damals zusammen gewohnt haben und alle irgendwie da in einem Haus in L.A. gelebt haben und deswegen hat das gut gepasst. So.
Ja. Kann ich mir
mit den
Coen
Brothers, glaube ich, auch noch zusammen in einem Haus.
Also Sam Raimi und die Coen Brothers sind doch ganz eng.
Ja.
Die haben auch teilweise zusammengearbeitet. Auch Sam Raimi war manchmal auch so unterstützender Regisseur bei den Filmen von den Coen Brüdern. Deswegen, und Frances McDormand ist ja auch ganz eng mit den Coen Brüdern verbunden. Deswegen, ich glaube, das ist so eine Clique.
Ja, genau. Und sie auch, also diese Figur, das ist einfach, Klar, am Anfang, die hat so ein paar interessante Aspekte, auch dass sie das mit dem Heiraten, dass sie dann sagt, ach komm, lass mich mal und so weiter. Das ist vielleicht zu Ende 80er, Anfang 90er auch noch nicht so selbstverständlich. Aber dann wird sie ganz schnell, wird sie so eine Damsel in Distress und mehr ist es dann auch nicht. Und sie fällt natürlich wieder von einem großen Gerüst oder aus dem Wolkenkratzer und kreischt, ne? Ich sage nur MJ-Prototyp auch. Von daher.
Ja, absolut. Das ist leider auch mal, weil Sam Raimi halt so stark in der Comic-Logik auch ein bisschen manchmal und teilweise auch gefangen ist, muss man sagen, wenn es auch kritisch betrachten will, dass er halt gerne auf diese Abziehbilder zurückgreift. Ne? Dann gibt es eben den Helden, der kann eben auch ein bisschen düsterer und moralisch ein bisschen grenzwertig sein und grau quasi so sein, aber die Frauenrollen müssen dann immer den klassischen halt entsprechen, weil halt den ganz, die dann auch eher den älteren Comics sind, dass dann halt eben die Frau, die in Not ist, um den Held zu motivieren, da hat Sam Raimi immer auch Schwierigkeiten gehabt, sich da mal was Neues einfallen zu lassen. Das ist dann auch ein bisschen so eine große, auf jeden Fall, Schwäche gewesen. Das ist deswegen auch bei dem Film übelst deutlich, da ist, muss man wirklich sagen, die Frauenrolle ist ja auch leider ein großer Unterkampf bekommen. Frances McDormand mit so einem großen Talent auch sehr wenig zu tun. Da hätte man auf jeden Fall mehr daraus rausholen können, ja.
Ja. Ansonsten aber, also würde ich trotzdem sagen, ein lohnenswerter Film, weil er halt so, weil man ihm diese Experimentierfreudigkeit, die wir ja hier auch oft, dass sie uns fehlt, kritisieren, ne? Dass man wenig sieht, wo man sagt, hey, das ist mal was Neues oder was also gerade was Hollywood angeht, ne? Natürlich gibt's viele Experimente, aber ich glaube, die finden heutzutage halt eher im Internet statt, wo halt wirklich auch Geld für Experimente noch teilweise ausgeben wird. Auch das dreht, also auch das, weißt du, auch das hat sich ja mittlerweile schon wieder ein bisschen verändert. Man merkt so, Netflix setzt jetzt auch eher auf Nummer sicher und so weiter. Aber im Kino findet es sehr selten statt.
Ja, deswegen ist es wirklich so eine vergessene Ära. Vielleicht kommen die irgendwann mal wieder, dass man halt Leuten wie Sam Raimi, ich würde mir ja wünschen, dass er nochmal irgendwie Bock hat, mehr Filme zu machen. Und er kann auch für mich auch so irgendwelche goofy Horrorfilme wieder machen, aber dass wir mehr von Sam Raimi wieder sehen. Aber ich glaube, ich weiß halt nicht, ob der mit Doctor Strange 2 dann so viel Bock wieder drauf bekommt. Aber es kann nicht auch sein, dass er sich nur noch mittlerweile selbst zitiert, weil er halt so eine eindeutige Bildsprache hat. Ich glaube, dann tendiert man auch zu, sich selber ein bisschen abzufeiern und abzukulten. Und dann würde es vielleicht auch nichts bringen, wenn er einfach nur Filme macht, die einfach nochmal Evil Dead 2 sind oder so, oder Army of Darkness. Aber ich würde es mir zumindest wünschen, dass vielleicht solche Leute wie Sam Raimi auch zurückkehren. Er hat ja dann irgendwie auch gerade zwischen 2013 und halt dann erst mit Doctor Strange 2 hat er wieder halt diesen Film gemacht. Inzwischen halt gar nichts. Deswegen, das ist immer so, das sind diese Art von Regisseuren, die irgendwie auch von den Studios das Vertrauen bekommen und das Geld bekommen, dann halt diese Filme zu machen. Ein bisschen was anderes, die sich ein bisschen was trauen. Alleine, also für alle, die sich noch ein bisschen noch nicht ganz, ganz genau wissen, ist das wirklich was für mich? Ich habe mir noch nie einen Sam Raimi-Film so genau angeschaut, außer den Spider-Man-Film, aber da habe ich nur ab und zu gemerkt, dass sie manchmal so ein bisschen komisch sind oder so ein bisschen sich was trauen, der Bitch. Frage. Da gibt es diese Pink Elephant-Szene, ist glaube ich so, die so am krassesten ist. Ich glaube, die findet man auch auf YouTube, ja. Wo dann Sam Raimi einen pinken Elefant auf einem Jahrmarkt unbedingt haben möchte, wo das kurzzeitig sehr eskaliert. Aber wie das dann inszeniert ist, diese Eskalation, wenn man sagt, das finde ich irgendwie cool oder das finde ich nur scheiße, dann weiß man vielleicht ungefähr, ob das für einen was ist.
Auch wie der Jahrmarkt an sich inszeniert ist.
Ja, wie der inszeniert.
Das so wild. Also ich muss
aber
auch sagen,
halt auch gruselig, ne? Also das ist auch
absolut. Ja. Also die Emotionen da, die sind auch auf jeden Fall zu jeder Sekunde irgendwie nachvollziehbar. Und jetzt, also ich bin jetzt kein Fan. Ich habe jetzt auch keine besondere Beziehung zu Sam Raimis Filmen irgendwie, außer die Spider-Man-Filme, die natürlich irgendwie direkt in unsere Jugend geflogen sind und ich damals auch toll fand. Ich habe dann tatsächlich, und das lange Zeit ohne zu wissen, dass der Film auch von ihm ist, habe ich dann irgendwie mit 16 oder 17 oder so Drag Me to Hell gesehen. Und der war ja auch weird, auch super gruselig und gory und so, aber auch weird halt.
Ja, genau.
Und also man merkt das, auch den kann ich total empfehlen. Also da habe ich gedacht, boah, hä? Da hab mich am Ende so richtig überrascht und auch gegruselt. So.
Ja. Das ist halt eine ganz, ganz große Kunst, diese starken und teilweise unterschiedlichen Emotionen zu vereinen. Und deswegen, das hat halt irgendwie auch Darkman in sich. Deswegen, das ist wirklich dann was ganz Außergewöhnliches. Und ich habe mir tatsächlich aufgrund, weil mir dann Darkman auch so gut gefallen hat, habe ich mir dann noch auch einen weiteren Film angeschaut. Deswegen nur eine kleine Mini-Empfehlung noch. Wenn ihr dann irgendwie nach dem Film auch Bock habt, okay, Sam Raimi, hit me. dann kann ich auf jeden Fall The Quick and the Dead, der ist 5 Jahre später erschienen. Das ist ein Westernfilm tatsächlich von ihm, der auch tatsächlich, der könnte auch ein Anime sein, ist auch dann, deswegen passt auch die Ästhetik von ihm. Der ist tatsächlich dann, was seine, ich glaube wahrscheinlich seine beste Frauenrolle, die Sam Raimi jemals inszenieren durfte, ist dann Sharon Stone, die hier eine racheerfüllte Fremde spielt, die in eine Kleinstadt, in eine Western-Kleinstadt kommt und irgendwas, sie hat eine Vergangenheit, die noch nicht ganz aufgeklärt ist, aber sie hat irgendeinen Racheauftrag und sie befindet sich dann mitten in einem Schießduell oder in einem großen Turnier, wo die Besten und Schnellsten, deswegen halt auch der Titel Schneller als der Tod oder Quick and the Dead im Englischen, die schnellsten Revolverhelden der Stadt quasi in alle sich in einem Duell gegenüberstehen und quasi der Letzte, der übrig bleibt, der ist dann der große Gewinner dieses Turniers. Und da wird alleine wie Sharon Stone dort inszeniert, das ist schon mal deutlich besser, als was Sam Raimi alles davor und danach gemacht hat. Aber halt auch da, wie er seine Ästhetik reinbringt, um diese Duelle, diese Revolverduelle zu inszenieren, da das quasi dieses typische, zwei Leute stehen sich gegenüber. Und dann kommt ein Kommando, also eine Uhr, ein Glockenschlag und dann, wer dann am schnellsten zieht und Dinges gegenüber tötet, der hat gewonnen. Relativ simpel. Aber allein wie er das inszeniert, wenn es da dann zum Schuss kommt, da denkst du, na, es ist ein Reißzoom auf die Waffe oder ein Reißzoom auf die Uhr. Nein, es sind auch nicht zwei Reißzooms, es sind auch nicht drei Reißzooms, es sind 7 insgesamt, die da reingeballert werden, um das zu inszenieren. Es ist eigentlich auch schon ziemlich, ziemlich geil. Deswegen, der hat mir auch schon sehr, sehr gut wieder gefallen. Deswegen, wenn man diese Art und Weise nimmt, wenn man den Film auch noch nicht gesehen hat, der ist auch mit einer absoluten Starbesetzung tatsächlich, mit Gene Hackman als der große Bösewicht, einem ganz, ganz jungen Russell Crowe und einem noch ganz, ganz jungen Leonardo DiCaprio, die da auch in dem Film alle mitspielen. Also und auch Keith David ist auch dabei, Lance Harrison heißt er, glaube ich, auch der ist in Aliens, hat man den mal gesehen. Also auch eine ganz große Starbesetzung gewesen, der war damals tatsächlich ziemlich unerfolgreich gewesen, Schneller als der Tod. Da hat dann das Sam Raimi auch in der Nachschau gesagt, dass da wahrscheinlich sein Stil die Zuschauer eher abgeschreckt hat, weil die halt einen klassischen Hollywood-Western-Film erwartet haben und dann haben die eben diesen krassen Stil von ihm bekommen, was so gar nicht gepasst hat, aber für mich passt das wieder perfekt, weil das irgendwie macht es auf jegliche Genres. Der findet halt für mich immer Mittel und Wege, das dann irgendwie spannend zu machen. Aber ja, falls man da Bock hat, dann kann man sich danach auch den Film noch anschauen.
Na, dann habt ihr jetzt erstmal was zu tun, Hausaufgaben für bis nächste Woche. Sehr schön. Haben wir noch was?
Haben wir noch was? Weiß ich gar nicht. Haben wir noch irgendwelche News?
Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nichts. Nicht? Ich habe nichts gesucht, um ehrlich zu sein.
Ah. Und da findet man nämlich auch nichts.
Ja. Dann packen wir das mit einer Schauempfehlung für Sam Raimi-Filme und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und schaut ein paar Filme.
Macht das.
Ciao, ciao. Tschüss.